warum man Menschen aufgrund ihrer Fachkompetenz einstellt und aufgrund ihrer fehlenden Sozialkompetenz wieder entlässt, warum man Unternehmen nicht entwickeln kann, sondern ausschließlich die Menschen entwickeln kann, die das Unternehmen am Ende prägen. Darum und um mehr geht es heute bei Erfolg darf leicht sein.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel, der Podcast für Führungskräfte und UnternehmerInnen auf Erfolgskurs.
Erfolg darf leicht sein. Ist diese Aussage für dich glaubwürdig?
Also auf jeden Fall klingt sie mal attraktiv, ja. Und im Leben, glaube ich, war schon vieles, was dann einfach gleich gut geklappt hat, war dann auch erfolgreich. Also von daher könnte ich was abgewinnen. Also diesem Satz, auf jeden Fall, klingt auf jeden Fall gut.
Ich freue mich sehr, dass wir da heute einmal drüber sprechen können. Erfolg darf leicht sein, zieht sich ja immer durch diesen Podcast. Und heute geht es ja um das Thema Persönlichkeit und auch darum, dass Unternehmen ja durch Menschen entwickelt werden. Und da freue ich mich einmal mit dir als Experten über das Thema Persönlichkeit und Unternehmertum sprechen zu können. Stell du dich doch einmal den Zuhörern vor. Wer bist du und was machst du?
Ja, mein Name ist Friedbert Gay und ich komme ja aus dem schönen Badnerland. Das hört man auch gleich an meiner Sprache. Ich glaube, die kann ich gar nicht verstellen. Ja, und ich bin schon ein älteres
Und
Silvester. Ich kann nur sagen, also 58 Jahre alt, 68 Jahre alt, fast falsch gemacht. Und auf jeden Fall, und seit 1990 habe ich dieses Persönlichkeitsprofil DISC in die deutschen Landen und in die Schweiz und Österreich reingetragen. Und seit 2003 sind wir international praktisch unterwegs. Das heißt einfach, wir haben heute das Persönlichkeitsprofil zum Beispiel in 33 Sprachen verfügbar. Also sehr international aufgestellt. Selber bin ich oder habe ich eine technische Ausbildung mal genossen. Also bin auch von Beruf her Elektromeister, also habe schon richtig was gearbeitet und habe dann ganz späten Jahren, mit 38 Jahren, war ich erstmal in der Uni und bin also Diplompädagoge Erwachsenenbildung. Das ist mein Abschluss, den ich praktisch gemacht habe. Bin seit 42 Jahren verheiratet, also auch schon wirklich sehr lange. Habe drei erwachsene Töchter, die zu meiner Überraschung alle heute im Unternehmen sind. Und von daher denke ich einfach mal, bin ich ein Mensch, der einfach so auch ein bisschen sehr gerne arbeitet. Also ein Freund von mir sagte immer, ich liebe die 35-Stunden-Woche so sehr, dass ich sie zweimal tue. Das gilt auch für mich. Und wenn manche Freunde sagen, meine Güte, jetzt hast du wieder so lange arbeiten müssen, dann sage ich, mach da keine Gedanken, weil den Gedanke trage ich nicht. Also ich glaube, mir macht Arbeiten Spaß. Und vor allen Dingen, wenn man was tut, was einem ausfüllt, was Sinn gibt im Leben, dann ist es umso besser. So, also ich bin oft unterwegs, so privat bleibt gar nicht mehr so viel Zeit. Ich glaube, wenn man so ein Hobby vielleicht noch sagen könnte, wäre, ich habe vor einiger Zeit mal wieder nach über 30 Jahren meine Trompete vom Speicher geholt und spiele mal wieder Trompete, also als ein Ausgleich. Genieße ich auch gerade sehr.
Vielen Dank. Dankeschön, Friedbert. Wenn sich die Zuhörer jetzt übrigens fragen sollten, wie ich auf dich gekommen bin, dich jetzt einzuladen und woher wir uns kennen, da einmal der kurze Hinweis. Ich weiß nicht, ob du es nachgeguckt hast, aber es ist bestimmt 20 Jahre her, dass ich nämlich diese Ausbildung zum Persolog-Trainer gemacht habe. Und ich habe die damals gemacht in Stuttgart, weil mir wichtig war, mit diesem, da kommen wir heute noch zum Sprechen drauf, mit diesem Persönlichkeitsmodell offiziell arbeiten zu können. Offiziell, ich betone für die Zuhörer und Zuhörerinnen der jüngeren Generation hier, dass das damals noch tatsächlich wichtig war, sich nicht einfach ein Wissen zu bedienen, sondern dass man hier dann auch sich zertifizieren lässt, um auch offiziell mit etwas arbeiten zu können. Und ich habe dann das Ganze auch noch weiterentwickelt, natürlich, wie das immer so ist. Und heute leben wir in einem Zeitalter, wo Resilienz eine ganz große Rolle spielt. Und da werden wir heute auch noch mal drauf kommen, wie wichtig es nämlich ist, dass es gerade in zunehmend beschleunigenden Zeiten, dass man sich selber auf die Spur kommt und dass man selber auch so ein bisschen steuert, was man gerne wie tut und nicht nur Dinge macht, die einen auszehren, weil sie eben nicht zur Persönlichkeit passen. Also so lang liegt schon zurück und ich bin jetzt total neugierig, in Kürze mehr zu erfahren, wie sich auch dein Unternehmen entwickelt hat und wie auch dein im Rückblick deine Idee ist, worauf es am Ende wirklich ankommt bei dem Thema Persönlichkeit.
Ja, also zunächst mal, wenn du sagst, ich wollte da einfach zertifiziert sein dafür, dann ist das ein guter Gedanke. Denn auch heute noch beim Thema Compliance ist es bei vor allen Dingen bei großen Firmen nötig. Also auch heute ist es noch so, wenn zum Beispiel 10 oder 15 Leute am Zertifizierungsseminar drin sind, dann gibt es mindestens mal 4, 5, die sagen, ich mache das, weil mein Kunde das fordert. Firmen legen darauf schon Wert, dass man da was verwendet, was auch dann zertifiziert und rechtlich abgesichert ist. Also von daher ganz normal. Ja.
Aber schön zu hören, dass es nämlich heute auch noch so ist, weil ich
Ja.
häufig merke, ich arbeite nämlich auch in der Hochschule und zwar bei der dualen Hochschule in Baden-Württemberg, das ist der Studiengang Online-Medien und da betreue ich ja den ganzen Lehrstuhl und am Ende des Lehrstuhls, also jedes Semester haben die ein Thema von Rhetorik bis Kommunikation, Konfliktmanagement bis zum Thema Führung und da nehme ich nämlich sehr gerne das Modell von dir, weil es eben für einen ersten Zugang sehr schön ist, um hier mal sich ein Fundament aufzubauen, dass die Leute später in viel differenzierter noch und in ganz andere noch Berührungspunkte haben, ist ganz klar. Aber ich nehme es sehr gerne, weil ich immer wieder merke, wie begeistert die Studenten sind. Aber, und das ist eben auch das, freue ich mich, dass wir drüber sprechen mit der Zertifizierung, häufig, ja, ich habe es ja auch mal mitgeteilt vor kurzem, ist nämlich den Studenten vor lauter Begeisterung gar nicht klar, dass man im Grunde nicht einfach die Vorlesung oder meine Vorlesung einfach so übernehmen kann oder posten kann oder dann im eigenen Unternehmen einfach so weitermacht, weil ja offiziell schon eine Zertifizierung dazugehört. Also deswegen ist auch gut, dass wir mal drüber sprechen, weil, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das schon nach wie vor wichtig, oder?
Ja, und ist auch so, dass manche Leute kommen, die geben im Vorstellungsgespräch, wenn die Gruppe sich vorstellt, geben die ganz oft so zu verstehen, sagen, eigentlich brauche ich diesen Schein. Also vom Prinzip her, ich muss mich jetzt einfach hier 3 Tage durchplagen und zum Schluss möchte ich diesen Schein haben. Und dann fangen wir immer an schon zu grinsen und sagt dann irgendwann, ja, jetzt machen wir einfach mal weiter. Und nach diesen 3 Tagen sagen die, ich hab gedacht, ich hätte das verstanden, aber meine Güte, diese Tiefe, die habe ich gar nicht erwartet. Und das ist auch, glaube ich, das Überraschende für viele Leute, dass zunächst mal das Persönlichkeitsprofil natürlich auch ganz, ganz, ganz mit den Farben Rot, Gelb, Grün und Blau dargestellt werden kann. Aber trotzdem muss man sagen, auch das ist nichts anderes wie ein Boxing-System. Also Schublade auf, rein mit. Und so sind wir aber nicht, weil wir als Menschen einfach auch sehr verschiedene Umfelder haben und uns durchaus sehr verschieden verhalten können. Und da sind die Menschen ab und zu überrascht, dass sie zum Beispiel schon sagen, privat ja, geschäftlich nein. Dann sage ich, das ist völlig normal. Was? Das ist normal. Ich dachte, das ist ein bisschen schräg. Nein, überhaupt nicht. Das hat schon Carl Rogers gesagt, dass wir einfach mehrere Selbstbilder von uns haben und die völlig authentisch verwalten können. Also das heißt, Persönlichkeitsprofil kann man sehr oberflächlich einsetzen, aber man kann auch in die Tiefe gehen. Und da
Richtig.
sind die Leute überrascht.
Ja, richtig. Und das ist übrigens auch so ein Kritikpunkt, den ich damals für mich so hatte, aber den habe ich für mich selber aufgelöst, dass die Ausbildung, die war ja recht kurz, die ich da gemacht habe, aber ich wusste, den Transfer, den man daraus ziehen kann, dass man sich da viel tiefgründiger mit beschäftigen muss. Man kann aus diesem, Modell extrem viel Transfer ziehen und das ist ja dann auch meine Aufgabe, zum Beispiel an der Hochschule, dass ich das eben mit den Leuten wirklich bewusst dahingehend auch reflektiere, dass die gar nicht erst auf die Idee kommen, die Leute in die Schubladen zu stecken, was ich leider häufig höre, wenn ich mit Leuten spreche, die in größeren Unternehmen unterwegs sind, die da nur noch davon sprechen, das sind blauer, das sind grüner, das sind roter, wir kommen später wahrscheinlich noch drauf, dass man dann immer sagt, das sind dann diese typischen Schubladen, ja, wo ich immer sage, also keiner ist nur rot, keiner ist nur blau und was wir mit den Farben meinen, das werden wir später nochmal besprechen, aber im Moment will ich nochmal auf was
Also
anderes
Astrid,
hinaus,
übrigens,
ja?
da sage ich manchmal also zu, das sind für mich so die Dünnblechbohrer. Ja,
Ja,
also
ja.
wirklich Dünnblechbohrer. Also vielleicht kommen wir noch
Ja,
dazu. Ja.
ja. Und aber wenn ich das so höre, du sagst, das sind so Dünnbrettbohrer, das heißt, du steckst das locker weg, weil du nicht befürchtest, das ist die Masse, oder?
Nein, ich befürchte, dass es die Mehrheit ist sogar. Ich merke ja, wie viel das einfach dann das Persönlichkeitsprofil mal kurz sagen und die merken gar nicht, dass sie den Leuten oft auch ein gutes Aha mitgeben und die Leute das im Grunde genommen abends zu Hause schon nicht mehr gut erklären können. Und es gehört einfach ein bisschen mehr dazu. Und für mich gehört das Thema Verantwortung dazu, weil
Richtig.
wenn ich so ein System einsetze, dann brauche ich auch eine entsprechende Haltung.
Ja.
Den Menschen wertzuschätzen und in seiner Andersartigkeit und eben und mit den Menschen in einer guten Art und Weise auch umzugehen und zu sehen, meine Güte, ja, es gibt ja wirklich sehr unterschiedliche Vorgehensweisen, Verhaltensweisen. Wir haben so einen Spruch, das heißt, anders ist nicht schlecht oder gut, sondern anders ist nur anders. Und man kann, es gibt auch den Spruch, es gibt viele Wege nach Rom. Und der zeigt das auch ein bisschen so auf, ja, dass man einfach oft sein Ziel auf ganz verschiedene Art und Weise erreichen kann. Und die Frage ist, entspricht dieser Weg mir selbst? Bin ich derjenige, der da dahinter steht? Ist es etwas, was ich so bevorzuge? Wo ich praktisch nach Hause komme und sage, heute Abend habe ich oder heute habe ich ganz viel gemacht, aber ich bin zwar müde, aber unglaublich froh. Und also das ist etwas, was mich aufbaut, etwas, was mir gut tut. Und nicht, meine Güte, bin ich heute am Arsch, wie man schon schön manchmal so sagt. Ja, also wirklich auch, ich bin total fertig und ich habe nichts mehr drauf und ich brauche jetzt nichts mehr. Ja, und das zeigt oftmals, dass man schon am Umfeld arbeiten muss, wo man sehr viel Energie gebraucht hat, um das überhaupt machen zu können, was man da den ganzen Tag gearbeitet hat.
Ja, und weil du sagst, auch Verantwortung spielt eine große Rolle im Umgang mit diesem Instrument, was man ja da an die Hand bekommt. Ja, das sehe ich auch so. Und damit sich der Zuhörer das allerdings jetzt, der vielleicht noch gar nicht weiß, was wir mit diesem Persönlichkeitsmodell meinen, damit er da mitkommt, machen wir jetzt mal Folgendes. Und zwar, es fiel ja gerade schon diese Farben Blau, Rot, Grün, Gelb. Bitte erläutere doch mal kurz, was diesen Formen zugeordnet wird. Und vielleicht gelingt es ja mal so wirklich kurz und knapp, obwohl es ja sehr komplex ist, dann, wenn man da drauf schaut, dem Zuhörer klarzumachen, was dieses Persolog-Persönlichkeitsmodell denn ist. Wie kann man sich das vorstellen?
Zunächst mal ist es an der Universität von Minnesota entwickelt worden. Der Professor hieß John Geyer, hat mit einem Expertenteam praktisch auch das Ganze entwickelt, schon in den 70er Jahren. Also er sagte zu mir, das war einfach auch für mich interessant, einfach mal, Friedrich, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie die 68er Generation war. Die haben alles und jedes abgelehnt. Und wir brauchten ein System, was nicht, also wir haben es erstmal mit einem klinischen Instrument probiert, denen eine Rückmeldung zu geben. Da haben sie gesagt, nein, wir lassen uns nicht von einem klinischen Instrument scannen. Und dann brauchten die Instrument, was eben nicht eine klinische Skala hatte, sondern einfach mal so, ich sag, ein Persönlichkeitsprofil für Anführungszeichen normale Menschen, ja, wo die eine Rückmeldung über sich bekamen. Und dann hat er festgestellt, einfach mal, es gibt so einfach unterschiedliche Menschen. Und wenn man das so sieht, dann kann man sagen, die vier Farben, die zunächst mal da sind, das sind dominant und es wird oftmals mit Rot einfach gezeichnet oder Gelb, das Initiative. oder grün das Stetige oder blau das Gewissenhafte. Und wie kann man das jetzt praktisch mal ein bisschen aufzeigen? Und zwar hat es mit dem zu tun, wie wir die Welt betrachten und wie wir auf die Welt reagieren. Das sind die zwei Dinge. Und zum Beispiel dominant gilt als jemand, der einfach schnell vorwärts geht, Ergebnisse hat, am Abend nicht nur müde sein will, sondern was erreicht haben will. Und initiativ findet einfach das Leben schön. Ja, also muss ja Spaß machen und Spontanität, Optimismus und so steckt hinter denen. Also das leben die einfach. Und stetig, da ist einfach mal, dass die Arbeit gemacht wird und dass andere unterstützt werden. Und ich tue alles, dass das praktisch funktioniert. Und gewissenhaft, das sind Leute, die es einfach ernst nehmen, die es gut meinen, die gute Qualität wollen und zwar das erste Mal, nicht irgendwann. Also so ein bisschen so den Hang zum Perfektionismus haben und die finden einfach auch schneller Fehler, die sehen Dinge, die nicht funktionieren, die rechnen auch schon damit, dass die Dinge schief gehen und so weiter. Also so kann man sich mal kurz vorstellen, ja, dass man einfach mal weiß, was heißt denn das eigentlich? Also dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft. Und deshalb ist einfach mal so, bei dominanten Übertreibungen kann man schon mal eine abkriegen. Also da kann man schon mal gegen eine Wand laufen, könnte ich mal so sagen. Und bei Initiativ könnte schon mal sein, dass es sehr oberflächlich wird. Oder eben, ach, ich habe wieder was vergessen oder so. Und bei stetig könnte auch das Ganze so sein, dass Veränderungen nicht so einfach sind. Meine Güte, jetzt haben wir erstmal vor 6 Jahren neues CRM-System gekriegt, jetzt kriegen wir schon wieder neues. Und da geht nichts mehr so wie vorher. Also solche Sachen könnten von denen kommen. Und Gewissenhaftigkeit in der Übertreibung würden die einfach zum Erbsenzähler werden, wo es schwierig wird. Also einfach mal die Dinge ganz genau praktisch nehmen und eben für viele Mitmenschen nicht ganz einfach.
Ja, und wir sehen schon, also kurzer Einstieg in eigener Sache. Der Zuhörer wird sich denken, die Göschel spricht heute irgendwie komisch oder die Astrin. Ja, ich habe eine leichte Erkältung, aber das ist für mich kein Hindernis, hier einen Podcast zu sprechen. Ich finde es eher wichtig, immer zu zeigen, das Leben kommt dazwischen und wir sollten, da sind wir wieder beim Thema Gewissenhaftigkeit, ist bei mir nicht ganz übertrieben ausgeprägt. Wir sollten nicht immer auf die Perfektion sehen, sondern eher auf die Machbarkeiten gucken.
Machen wir was gemeinsam.
Ja, und du hast es gerade so schön beschrieben, dass du sagst, ja, es gibt also erstmal diese vier, sagen wir mal, Präferenzen von gewissenhaft, stetig, initiativ und, na, das andere war,
Gewissenhaft.
genau, gewissenhaft. Das sind wir wieder dabei. Das ist bei mir mal an letzter Stelle. Und dann merkt man aber auch jede Stärke hat eine Schwäche. Man kann auch von Schattenseite sprechen, die immer dann entsteht, wenn man unter Stress gebracht wird. Und ich glaube, das ist auch für die Zuhörer dieses erste Mal auch spannend, weil im Grunde geht es ja am Ende, auch bei mir, mein Erfolg darf leicht sein, heißt ja nicht, dass man sich nicht anstrengt oder keine Leistung bringt, sondern es geht am Ende ja immer aus meiner Sicht nicht, also zum Thema Verantwortung, Haltung hast du vorhin schon genannt, aber vor allen Dingen den Umgang mit dem eigenen Stress in Balance zu bringen. Und dazu muss man erstmal wissen, was einen stresst und was einen dann ins Extrem bringt. Und sag uns doch mal, was stresst nämlich diese einzelnen Präferenzen, die man ja dann am Schluss aber auch zusammenbringt? Man ist ja nie nur eins.
Ja, also zum Beispiel in Dominanz heißt, das ist ganz einfach, wenn ich die Sachen komplizier mache, wirklich verkompliziere, und dann wird es immer für den einfach mal schwierig oder für die. Es ist ja, wir haben ja immer alle vier in einer bestimmten Mischung, aber oftmals sind zwei davon dominanter, sodass wir sie erkennen. Und bei dominant, die möchten schnell entscheiden und wenn sie praktisch langatmige Besprechungen aushalten müssen, dann wird das zum Stress für die. Und initiative Leute, die haben ihre Stärken, einfach mit Menschen zu sprechen, Optimismus auszustrahlen und so. Das Ganze ist wirklich gut, aber stell dir mal vor, die müsste in die innere Vision einer Bank gehen und dort praktisch so klein, klein einfach die Sachen prüfen, Stück für Stück. Dann ist das Höchststrafe. Das kann man sich nicht immer vorstellen. Ja? Oder ich mache mal so ein kleines Beispiel, nehme mal meine Frau so mit. Ich bin mal wieder am Seminar und 2 Stunden früher fertig und rufe meine Frau an und sagt, du Birgit, pass auf, in 2 Stunden, ich bin heute 2 Stunden früher fertig geworden, lass uns heute Abend was gemeinsam machen. Und die hat viel Stetigkeit und auch ein bisschen Gewissenhaftigkeit natürlich. Und dann sagt die mir als erster Satz zu mir: Wie stellst du dir das vor? Ja, wie soll man das vorstellen? Ja,
Ja.
aber trotzdem, die denkt ja jetzt, der zerstört meinen Abend.
Ja, es war nicht geplant.
Ja, und ich weiß genau, so geht's nicht. Also deshalb zum Beispiel auch gleich so eine kleine Problemlösung. Ich rufe sie an und sage: Du, Birgit, ich bin 2 Stunden im Seminar früher fertig geworden. Ich habe nichts entschieden, aber heute Abend könnten wir gemeinsam was machen. Mal eine Frage: Kann ich dich in einer halben Stunde mal anrufen? Und dann sagt die ja, und dann rufe ich eine halbe Stunde später an, und meistens funktioniert es wunderbar. Nur mal so als Beispiel, ja.
Schönes Beispiel, vor allen Dingen, weil du da auch gleich die Lösung mit reinpackst, wenn
Ja.
man dieses Wissen hat, wie man
Ja.
dann die Brücke baut zum anderen, damit er damit umgehen kann und der Konflikt schon präventiv vermieden wird.
Genau. Und bei Gewissenhaftigkeit, die kannst du auch auf die Palme bringen, wenn du zum Beispiel sagst, du machst einen kleinen Vorschlag und dann sagt dieser gewissenhafte Mensch zu dir: Sag mal, Astrid, ist das überhaupt überprüft und
Genau.
ist das überhaupt gemacht? Und dann sagst du: Nee, aber das kriegen wir dann schon irgendwie raus. Spätestens jetzt sagen die: Ach du, was für ein Schwachsinn wieder. Was macht die
Ja,
denn? Und so,
wie
also,
ungenau.
ja, also, dass man sehen kann, da gibt es dann gleich mal Stress. Und wenn jemand die Dinge nicht aufgeschrieben hat oder verwechselt oder und so weiter, das ist einfach viel schwieriger für Menschen mit sehr viel Gewissenhaftigkeit, weil sie selber ganz viel Präzision bringen und ganz viel bereit sind, sich darum zu kümmern, dass das alles richtig wird.
Ja, danke dir für die Beispiele und an den Hörer, auch wenn ich jetzt hier so herauslache aus mir, bitte nicht falsch verstehen. Das sage ich nämlich auch in meinen Seminaren, wenn wir dann mal so richtig ins Lachen kommen, weil wir dann auch wirklich, dafür sorge ich auch ein bisschen mal über die eigenen Schwächen lachen, weil das auch eine hohe Kunst ist. Aber ich verlache damit niemanden, weil ich finde das nämlich so unglaublich gut. Ich lache natürlich, weil ich die mit diesen ganzen Erkenntnissen ja auch arbeite und weil es tatsächlich immer wirklich etwas lustig ist, dass man wirklich sieht, dass es so tatsächlich ist und dass es aber nicht darum geht, das finde ich immer so wichtig, Friedbert. Ich weiß nicht, wie du das siehst, bin ich mal gespannt. Ich finde es immer ganz wichtig, den Leuten klarzumachen, dass man nicht darüber lacht, da geht die Haltung mit der Wertschätzung los, sondern dass man sich immer klar macht, dass man wirklich Schmerzen verursacht. Also, dass man dem wirklich was antut, wenn man jemanden, also wenn ich ein Seminar halte und ich wüsste, da sind hochkarätige, gewissenhafte Menschen drin, dann würde ich, meine Charts sind dann ausgedruckt. Da ist kein Knick drin und da ist auch nicht irgendwie Schlamperei am Werk. Weil ich weiß, das tut denen weh. Also die können sich auch nicht konzentrieren, die können nicht ankommen. Oder umgekehrt, jemand, der gerne schnell unterwegs ist, den sollte man halt wirklich dann mit kurzen, knappen Sätzen begegnen. Nicht, weil man sich da anbiedert, sondern weil man weiß, man tut dem dann einen Gefallen und verhindert Schmerz. Das ist übrigens auch nachgewiesen inzwischen. Das ist ein Gedankenrupfer. Ich habe jetzt erst gestern von die Atempto gekriegt. Das ist so ein Magazin von Tübingen Hochschulzeitung. Da wird inzwischen analysiert, dass bestimmte Verhaltensweisen, zum Beispiel Ausschluss von Gruppen, nachweisbar Schmerzen erzeugt, sich auch im Körper manifestiert und es sehr schnell auch chronisch werden kann. Und deswegen sage ich, ich glaube, da muss man wirklich wissen, was man tut, wenn man diese Erkenntnisse hat, aber dann auch nicht mit Schmerztriggerei, was ich manchmal beim Marketing höre, arbeitet. Aber jetzt halte ich mich wieder zurück, du merkst die Begeisterung. Wie siehst
Ja,
du das?
ich meine, lachen kann man über sich. Ich glaube schon, dass es das gut ist, dass man manchmal, wenn man wieder so eine Übertreibung mal selber gezeigt hat, dass man denkt: Meine Güte, jetzt weißt du es ganz genau und mach's doch
Ja.
wieder anders. Ja? Also, und dass dann dich selber mal so auf die Schippe nimmst. Und natürlich lachen wir mal über eine bestimmte Geschichte, aber zu sehen, wie oft es zutrifft, dass bestimmte Ausprägungen oder ich sage manchmal diesen Satz: Wenn ich meine Stärken kenne, kenne ich auch meine Begrenzungen. Nämlich die Übertreibung meiner Stärken sind die Begrenzungen. Ja? Also wenn ich jemand sehr viel, ich sage jetzt mal jemand, der sehr viel Dominanz hat zum Beispiel und Führungsqualitäten hat, das ist eine große Stärke. Aber wenn das jemand zu stark macht, dann sagen wir zu so jemandem, ist ein Diktator. Dann will niemand haben. So, und die Grenze ist manchmal ganz dicht beieinander.
Ja.
Und deshalb ist so wichtig, dass man sich nicht so wichtig nimmt. Oder denkt einfach mal, so wie ich müsste alles sein. Ja, sondern ganz und gar nicht. Das wäre eine Katastrophe, wenn alle so wären wie ich. Ja.
Ja.
Und zwar nicht wegen, nicht Katastrophe, sondern aber stell dir mal vor, es würde keine Ergänzung stattfinden,
Und da
Astrid.
sind wir übrigens genau bei dem Punkt Ergänzung, weil wenn wir jetzt, wir sind ja jetzt in der Zeit unterwegs, Highspeed unterwegs nenne ich es oft, deswegen habe ich auch das mentale Boxenstopp-Prinzip entwickelt und auch eine Form von Schnellcoaching, das trotzdem in die Tiefe geht, weil wir ja im Moment das Problem haben mit der zunehmenden Beschleunigung, mit dem Aufmerksamkeitsverlust, das ist auch die Digitalisierung und die vielen Anforderungen und die konfliktreichen Rahmenbedingungen mit sich bringen. Und da sage ich immer, ist es ist nämlich wichtig, dass man dann eben auch weiß, was mache ich denn mit der Erkenntnis eines Persönlichkeitsmodells in dem Sinne Persolog. Und der Weg ist aus meiner Sicht eben, dass man lernt, in Ergänzung zu gehen. Und ich merke immer, das muss man auch ein Stück weit begleiten im Seminar oder bei der Implementierung, weil das auch Mut bedeutet, zu sagen, okay, ich kenne jetzt meine persönlichen Präferenzen, aber ich muss sie auch anerkennen und da muss ich aber auch eine Entscheidung treffen, dass ich jetzt dann auch be bereit bin, das zuzulassen, dass andere was besser können. Und da geht es ja schon los, dass man dann echt in eine tolle Kooperation starten kann. Aber dieses erfordert auch, finde ich, dieses innere Selbstbewusstsein, dass man das anerkennt, was man über sich erfährt.
Ja, und ich finde auch, genau an der Stelle ist ja so, dass die Ergänzung ja mir hilft. Also, dass ich darauf oder damit letztlich mein eigener Output verbessern kann. Und du hast schon gesagt, wir sind ja in einer Welt, wo es einen Veränderungsprozess nach dem anderen gibt. Und manche Leute denken ja, das hört auf, aber das hört nicht auf. Das geht weiter. Ja, und wir sind vielleicht sogar erst am Anfang. Und das macht auch manchen Leuten natürlich Angst. Aber man muss schon sagen, die Veränderungsgeschwindigkeit ist so hoch und der Workload auf die einzelnen Personen nimmt deutlich zu und hat schon deutlich zugelegt. Weshalb man heute zum Beispiel auch das Thema Zeitmanagement wieder als wichtiger empfindet. Ich habe früher alles vor kurzem hat jemand gesagt, ich habe früher alles im Griff gehabt. Aber seit ich jetzt für was anderes verantwortlich bin, funktioniert da gar nichts mehr. Und jetzt nochmal raufzukommen und sage, Achtung, wie kann ich mich organisieren? Was ist wichtig? Was ist in mir angelegt? Was habe ich zu bieten? Und wo muss ich nach Ergänzung gucken? Und wem könnte ich einfach mal gewinnen, dass wir gemeinsam mehr erreichen? Ja? Das ist, glaube ich, schon eine wichtige Sache.
Friedbert, spontane Frage an dich. Mit Blick auf die Präferenzen, die Persönlichkeiten und die sich ständig ändernden Rahmenbedingungen, die du ja gerade erwähnt hast, was ist für, je nach Präferenz das Beste, um auch die Vollbremsung zu schaffen? Das ist ja immer das, was ich auch den Leuten zeige. Worauf muss da der jeweilige sich einlassen können? Je nach Präferenz unterschiedlich, vermute ich.
Ich glaube, das ist unterschiedlich, ja. Und ich sage einfach mal, wir haben mit Dominant und mit Initiativ 2, die zum Beispiel auch unter Stress durchaus zulegen können. Und wir haben mit Gewissenhaft und stetig oftmals Leute, die dann auch wieder Ruhephasen brauchen und sich ernst nehmen und sich achten müssen, auf sich achten müssen, weil sie praktisch sonst einfach auch wirklich innerlich ausbluten. Und nur als Beispiel, wenn ich einen harten Tag habe und ich habe richtig gute Freunde und bin mit denen zusammen und habe ein gutes Gespräch, komme ich frisch raus. Und zum Beispiel so ein Samstag irgendwie ganz viel gearbeitet und dann sage ich zu meiner Frau, komm, lass uns irgendwo hingehen. Und dann sagt sie zu mir, ach, ehrlich, können wir nicht einfach ein bisschen mal aufs Sofa sitzen und kuscheln? Und warum? Weil sie dann vollends kaputt ist. Also das kostet sie Kraft, genauso noch so einen Abend mit vielen Leuten und viel sprechen müssen und viel zu machen. Mich erfrischt das Ganze.
Das ist so Intro-Extra-Version, oder?
Ja, das ist so ein Stück weit, hat es mit dem auch ein bisschen was zu tun. Ja, aber dass man einfach sieht, man braucht manchmal einfach, oder man muss sich ernst nehmen. Ich muss auch mal mit jemand reden können. Oder ich muss mal irgendwo sitzen können und 5 Grad sein lassen. Und sie, zum Beispiel, sie entspannt sich mit einem richtig guten Buch und liest dann ganz viel und kommt dann wieder frisch zurück. Und das hat mich, oder habe lang gebraucht zu sehen, weil ich sage jetzt einfach mal, Fachbücher lese ich ja und Fachartikel auch, aber so ein Buch, ich glaube, das würde mich eher einschläfern. Ich glaube, nach 5 Minuten würde ich schlafen oder so ähnlich. Aber für Sie nicht?
Ja.
Sie kann da, denk einfach mal, sie lässt im Urlaub machen so 500, 600 Seiten. Ich glaube, in 10 Jahre Urlaub habe ich, also ganz normale Bücher, nicht so viele Seiten gelesen. Ja? Also das mache ich einfach nicht so. Sie liest es anders, sie macht es anders und sie braucht es anders.
Ja, und das finde ich auch so wahnsinnig wichtig, auch in Zukunft für die eigene Resilienzsteuerung und Selbststeuerung, dass man wirklich weiß, wie geht der Akku leer und wie kann ich ihn aufladen und dass es völlig unterschiedlich sein kann. Und ich glaube, gerade in der Partnerschaft ist es wirklich wichtig, sich mal klarzumachen, dass es da kein richtig oder falsch gibt, sondern nur ein angemessen, das ist immer das, was aus der Rhetorik mir immer so wichtig ist, dass es eine Angemessenheit gibt, die der Einzelne für sich festlegt und die respektiert gehört.
Genau. Also ich glaube, wer sich selber kennt, hat mehr Chancen, sich selbst gerecht zu werden, sich selbst ernst zu nehmen und eben nicht nur andere im Blick zu haben, sondern sich selbst.
Sich selbst auch, genau.
Ja.
Hier hätte ich mal auch eine Frage, weil wenn man sich jetzt selbst gut kennt, Friedbert, dann ist es ja auch so, wenn man jetzt unternehmerisch unterwegs ist, so wie du ja seit sehr, sehr vielen Jahren ein eigenes Unternehmen aufgebaut, das ja jetzt, wo auch die Töchter mit drin sind, die wir vorhin gehört haben, dann gibt es ja auf so einer Strecke auch Schwierigkeiten. Und auch das interessiert natürlich die Zuhörer. Wie geht man damit um oder hat vielleicht sogar im Rückblick die Schwierigkeit was Positives gehabt? An der Stelle frage ich mal nach. Das sind zwar schon alte Kamellen, liegt auch schon eine Weile zurück, aber es ist mir noch bekannt, dass früher, das heißt ja hier Persolog, schöner Name aus meiner Sicht, aus sprachwissenschaftlicher Sicht, weil da Personare und Logos drin steckt,
Genau.
kannst du später gerne noch mal mehr dazu sagen, aber es hieß früher DISG,
Ja.
DISG. Jetzt hattet ihr einen Rechtsstreit. Kannst du da mal kurz sagen, wie du diese Hürde, wie das für dich war, wie du die Hürde gemeistert hast?
Ja, vielleicht noch ein bisschen was zum Auflockern. Also DISC war der Name DISC Training und wir haben also in dieser Zeit, also etwa so um das Jahr 2002, 2003, immer wieder Erfahrung gemacht, wenn sich bei uns jemand meldet, wir sind ja so zwischen Pforzheim und Karlsruhe zu Hause und haben so einen Schwäbisch, also nein, einen badischen Dialekt, muss man sagen, die Schwaben würden sich sehr beklagen, wenn das Schwäbisch wäre, aber trotzdem einen badischen Dialekt und wir verschnuddeln so viel, ja, also wir sprechen die Dinge nicht gut aus und so. Und wenn sich jemand am Telefon gemeldet hat, Diss-Training war ganz oft, wer bitte? Und dann Diss-Training und so irgendwas drin für die, ah ja, Diss-Training, genau das wollte ich haben. Und dann haben wir schon vor, dass wir in Schwierigkeiten waren, haben wir überlegt, wie könnte man einen Namen haben, der das ausdrückt, was wir tun, der ein bisschen breiter aufgestellt ist, weil wir haben ja auch zu der Zeit schon Zeitmanagement gemacht und andere Dinge. Und dieses Training war eben nur Persönlichkeit. Und dann haben wir einfach diesen Namen Persolog entwickelt. Erste Geschichte war, es muss in Badisch sprechbar und verstehbar sein. Zweite Geschichte, es muss auch in Deutsch funktionieren, in Englisch und Französisch und in Spanisch. Und mehr hat man dort nicht gedacht. Heute wissen wir, selbst in Japan und in China funktioniert der Name, was fantastisch ist. Ja, also ist wirklich richtig gut. Aber du sagtest schon, wir haben 2003 den Motorenhersteller gewechselt. Das heißt so viel, unser Persönlichkeitsprofil hatten wir einen bestimmten Lieferanten aus Amerika, mit dem wir gearbeitet haben. Und da haben sich viele Sachen so praktisch aufgestaut gehabt, so seit 1998, wo es dann praktisch schwierig war. Und wir haben 2003 entschieden, diesen Vertrag mit diesem Hersteller wollen wir nicht mehr verlängern. Ganz normal ausgelaufen. Einfach nicht mehr verlängert. Die haben zwar alles versucht, aber ja. Und dann haben wir den originalen Hersteller dort wieder gefunden, der 1970 auch das erste gemacht hat, nämlich John Geyer, und haben seit 2003, also 2004 eigentlich, nämlich 21. Dezember 2003, habe ich diesen Vertrag unterschrieben und mit John Geyer. Und seitdem haben wir praktisch seinen Motor, den er nochmal entwickelt hatte, praktisch auch heute als Lieferant mit drin. Und seit 2017 ist nicht mehr Lieferant, sondern wir sind Eigentümer. Das heißt, uns gehört das alles, was da dazugehört, und wir zahlen keine Lizenzgebühren, nichts mehr, sondern gehört uns. Ja, also zunächst mal. Und dann Und dann kam 2 Jahre später dieser Hersteller und sagte, ja, der Name gehört eigentlich uns. Und zwar, das ist einfach mal so, Disc Training, also Disc heißt auf Englisch Scheibe. Und Scheibe macht mal zunächst mal Englisch keinen Sinn. Deshalb, als wir um Hilfestellung gebeten haben im Jahr 1990, haben die uns ausgelacht. Ja? Und haben gesagt, das macht überhaupt keinen Sinn, das Disc zu nennen, das braucht kein Mensch.
Aber ganz kurz mal reingegrätscht, ihr wolltet es ja DISC nennen, weil es die Initialen sind von dem Modell D wie
DISG.
dominant, I initiativ, S wie stetig und G gewissenhaft,
Ja,
richtig?
aber das
Ja.
stimmt natürlich nur zum Teil, weil in Englisch ist das ein C und in
Ah.
Skandinavisch ist das ein K.
Das passt dann
Ja,
wieder nicht.
also irgendwann sind wir da auch in Grenzen
Ja.
geraten, wo wir dann gemerkt haben, Disc ist gar nicht so toll. Aber trotzdem war das ein enormes Kapital für uns, weil wir waren da bekannt und haben dort schon in der Größenordnung von mehreren tausend Trainern zertifiziert gehabt. Also das war schon was. Dann sind wir 2005 angegriffen worden und wir haben zunächst mal gedacht, nein, wollen wir nicht. Und haben dann in der Zwischenzeit einfach den Namen Persolog nach vorne getrieben und haben das mehr und mehr einfach mal praktischen Rückhalt so gemacht, also nicht mehr so oft verwendet. Und ja, und dann ist es gegangen, praktisch bis zum Bundesgerichtshof. Also 5,5 Jahre ist dieser Prozess gegangen. Und das muss man schon sagen, das ist eine Belastung. Übrigens, meine Tochter ist heute die Geschäftsführerin und ich sage einfach mal, sie zieht auch den Wagen. Also ich bin der Gründer natürlich von Persolog, aber trotzdem, sie führt schon einfach mal hier die Zukunft. Und als ich mit der mal besprochen habe, habe ich zu ihr gesagt, als Selbstständiger, also ich kann es mindestens mal 3, 4 Mal sagen, bist du. Also ich war mehrmals in meinem Leben in existenzieller Not. Also nicht nur ein bisschen Krise, sondern in existenzieller Not. Und das war ich schon ein paar Mal. Und ich glaube nicht, dass das beim Unternehmer großartig ausbleibt. Sondern manchmal kommen auch Schwierigkeiten, die sind echt bedrohlich. Und es könnte eben nicht überall das Hollywood Happy End da, sondern es könnte auch schwierig werden. Und das war so eine existenzielle Bedrohung zunächst mal, weil es geht überhaupt nicht um Technik oder irgendwas, sondern rein Namensrechte. Und das haben wir aber gut durchgestanden und seit 2010 ist das entschieden. Wir haben 75 zu 25 verloren und haben deshalb die Namensrechte übertragen. Sagen können wir das immer. Also wir haben ein Diskprofil. Schreiben ist nicht ganz so einfach für uns, ja, aber es hat nur mit Marketing zu tun, mit nichts anderes, und zwar nichts anderes als immer nur Marketing. Trotzdem kann sowas bedrohlich sein.
Ja, verstehe. Und wenn wir jetzt mal kurz überlegen, wenn du mal an deine persönlichen Präferenzen denkst, du kennst
Ja.
dich ja auch, was hat dir dann innerhalb dieser Krise, da geht ja, ich nehme an, emotional wirklich alles so durcheinander, was hat dir dann, wie hast du dann deine Stärken genutzt, um da so rauszukommen, ja, dass du auch energetisch weitermachen kannst, weil es geht ja das ist ja ein Angriff auf alle Ressourcen, die für einen Unternehmer elementar sind, Zeit, Geld, Nerven und auch die Werte, die werden ja auch ein Stück weit hier angegriffen.
Genau. Aber die Werte ist ja das, was dir Kraft gibt. Ja? Also es ist
Aha.
sinnstiftend und hilft auf jeden Fall. Und ich kann nur sagen, meine Persönlichkeitsstruktur, ich habe ganz viel Initiative und ganz viel auch Dominanz mit dabei. Und hatte übrigens in der Zeit, wo es um diesen Prozess geht, auch zu meiner Überraschung sehr viel mehr Gewissenhaftigkeit, die ich dann später wieder auch abgebaut habe. Ja? Also, weil da war eben gefährlich, was man sagt, oder konnte gefährlich werden, was man sagt, was man tut. Deshalb, ja, das war schon so eine Sache. Das hat mir sehr, sehr geholfen. Und wenn man heute das Thema Resilienz hat, da hat man Resilienz gebraucht und da gehören ja auch zum Thema Resilienz gehören gute Freunde dazu. Wo man praktisch kommen kann, reden und dann meine Persönlichkeitsstruktur hat mir auch geholfen, weil ich unter hohem Druck arbeiten kann, schon immer. Unter hohem Druck. Dann habe ich schon 2, 3 Mal vorher lässt sich auch existenziell auch wirklich auch Sorge gehabt. Auch das macht dich irgendwann gelassener, ein Stück weit. Auch das hilft dir. Und was du vielleicht nicht weißt, aber für mich ist natürlich Glaube auch extrem wichtig. Und auch mein Glaube gehört auch übrigens zu den zu Ressourcen von Resilienz dazu. Auch das hat mir sehr geholfen, auch mal ein Gebet sprechen zu können und das einfach mal auch von einer anderen Seite zu betrachten, war für mich wirklich wichtig.
Und vielen Dank. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig auch für die Zuhörer, die unternehmerisch noch nicht so viel Erfahrung haben wie du, auch zu hören, es gibt diese Krisen, es gibt Unternehmerkrisen, das gehört alles dazu. Entscheidend ist, wie man damit umgeht. Und was würdest du denn oder was rätst du vielleicht auch deinen Kindern oder jetzt auch ja, bei der Übernahme und wie du schon sagst, steht da ganz, man zieht den Karren selbst und alleine. Wenn das dann mal schwierig wird, gibt es da so einen Satz, den du hast, wo du den du für dich und zum Weitergeben hast und der dann Zuversicht macht.
Also, wie soll ich ihn sagen? Also, den beziehe ich oft auch für mich selber, dass ich den aus dem Glauben her beziehe. Das muss man wirklich auch so sagen. Und auch trotzdem, wenn ich zum Beispiel sagen würde, da muss man sagen, also auch die Erfahrung, wenn du letztlich in der existenziellen Krise hast, bist du allein. Also, ich glaube schon, dann gibt es Ratgeber und auch Leute, die dir einen Ratschlag geben, aber du weißt ja, auch ein Ratschlag ist ein Schlag.
Dein Schlag, ja.
Ja, ist ein Schlag. Also zunächst mal musst du selbst entscheiden. Und in einer schwierigen Situation ist dann halt glaube ich, dass man zum Schluss auf viele Ressourcen bauen muss. Da gehört meine Frau mit dazu, da gehören meine Kinder mit dazu, da gehören, wie gesagt, das, was ich schon alles erwähnt habe, und meine Persönlichkeitsstruktur dazu und letztlich auch zu wissen, dass ich zur Ruhe kommen kann, auch in Stresssituationen. Ich habe immer wieder so ein Beispiel, hat ein Professor aus Graz früher mal so das Beispiel gesagt, wenn so ein Hamsterrad mal denkst, ja, so ein Hamsterrad, dann ist es so, dass der Hamster ja praktisch da in diesem Rad drin ist und ständig laufen muss und die Kunst ist, in diesem Hamsterrad zur Ruhe zu kommen. Also ich bin nicht überzeugt, dass wir aus diesem Hamsterrad großartig aussteigen dürfen oder können. Aber ich bin überzeugt, dass man auch in diesem Hamsterrad zur Ruhe kommen kann, sich rückbesinnen kann, einfach mal die Dinge an sich vorbeiziehen lassen und zur Ruhe kommen. Ich weiß nicht, ob du mit dem Satz was anfangen kannst, aber für mich ist der ganz wichtig. Also auch im Getümmel trotzdem dann einfach zu wissen, ja, da macht gar keinen Sinn, da dagegen anzukämpfen, sondern jetzt auch wieder Ruhe finde in dieser Hektik.
Jawohl, danke schön. Also wichtig ist ja, jeder hat ja seine eigenen Strategien. Das, was du beschreibst, kann ich übrigens auch aus eigener Erfahrung bestätigen, dass es schon ein Knackpunkt bei Krisen auch ist, dass man halt wirklich alleine ist und diesen Moment auch wirklich aushält und dann wirklich für sich auf sich beziehen muss. Und das Thema mit dem Hamsterrad ist ein schönes Bild, finde ich nach wie vor. Ich löse es für mich immer so, dass ich sage, deswegen auch dieses mentale Boxenstopp-Prinzip, dass man halt lernt. Vom Bild her gehe ich aber eher dann doch raus aus dem Hamsterrad, aber es widerspricht sich gar nicht wirklich bei näherer Betrachtung mit deiner Sicht, weil es geht im Endeffekt ja darum, dass der Hamster, wenn er da drin ist oder der Mensch, dass der lernt, sich von dieser Geschwindigkeit, die um einen rum ist, trotzdem nicht anstecken zu lassen, so dass man trotzdem ruhiger wird, obwohl die anderen vielleicht dann an einem vorbeilaufen. Also übrigens, ich bin sogar einen Halbmarathon in Hamburg gelaufen, nur um das zu testen, ob es möglich ist. Ich habe dann auch immer das Handy angeguckt, ob es möglich ist, bei sich zu bleiben, die Geschwindigkeit, die man haben möchte, zu steuern, wenn so viel Action um einen herum ist. Und das Ziel war für mich nicht eine bestimmte Zeit, sondern das Spiel war für mich, also das Spiel, das ich mit mir gespielt habe, war, dass ich meine Kraft so halte, dass ich ja gegen Ende mit einem Sprint durchs Ziel laufe. Also ich habe es geschafft, aber es war ein ganz anderer Ansatz und ich habe gemerkt, wie wahnsinnig schwer das ist, dass man, das ist ja dieses Bild, wenn man um sich rum sehr viel Geschwindigkeit hat, dass man es schafft, nicht in Resonanz zu gehen, sondern bewusst das hier selber zu steuern und zu sagen, stopp, ich bestimme jetzt die Geschwindigkeit, ohne mich von außen, sagen wir mal, steuern zu lassen, antreiben zu lassen. Das braucht aber wirklich sehr viel Bewusstsein. Man muss es mal trainiert haben und einfach ist es nicht.
Mir mal ein guter Freund von mir, ein 65-Jähriger, hat mir erzählt, dass er einen Halbmarathon gelaufen ist. So ab Kilometer 17, 18 hat er so irgendwo gemerkt, dahinter kommt jemand, hat sich mal kurz umgetreten und hat gesagt, Ich habe ihn geschätzt, er war vorneweg 78, 80 Jahre alt. Und dann habe ich gesagt, aber das kann nicht sein. Also da kämpfe ich gegen an und hat Gas gegeben. Und hat gesagt, ihr könnt machen, was ich will. Da ist mir immer einen Meter um Meter näher zu geben. Und ich muss zum Schluss zulassen, dass dieser wesentlich ältere Mann mich überholt hat. Und dann haben wir herzlich drüber gelacht. Und dann habe ich gesagt, gell, die Eitelkeiten, die sind manchmal Katastrophe. Die haben wir halt, ob wir jetzt praktisch 30 sind oder 60 oder 90. Also solche Dinge sind da. Und dann ist, glaube ich, ganz gut, einfach mal auch die Sachen geschehen zu lassen.
Ja, geschehen zu lassen und Bewusstsein dafür zu
Okay.
geben. Ja, richtig. Und was ich auch immer komisch finde, ist, ich habe immer mir die Vorstellung überlegt, weil ich habe selber, das liegt ja in der Persönlichkeit jetzt bei mir, ich habe selber nicht so das Problem, dass mich andere überholen, aber das hat mit dem Bild zu tun, das ich im Kopf habe. Ich denke mir immer, die Welt ist doch schon wissenschaftlich bewiesen, ist doch keine Scheibe, sondern rund. Das
Ja.
heißt, jeder, der dich überholt, der kommt ja irgendwann auch wieder hinter dir. Also insofern muss man sich ja nicht Stress machen, dass jemand an einem vorbeiläuft und der schneller ist, sondern der ist ja irgendwann auch wieder hinter dir, wenn
Ja.
man im Kreis denkt.
Ja, ich habe das gedacht so, also ich bin früher meistens sehr schnell Auto gefahren,
Aha.
also konnte auch zu der Zeit schnell Auto fahren und
Ja.
meine Güte, was bin ich über 200 gefahren? Und jetzt habe ich so eine so ein Elektroauto
Ja.
und ist da und stelle Folgendes fest, da stellt man 120 ein und lässt das Auto fahren und sagt zu meiner Frau manchmal, du, ich komme in keinen Stau mehr rein. Ja, also vorher ist man ja immer im Stau, also egal mal wann, du bist immer im Stau und
Ja.
richte dich auf, meine Güte. Und wir haben so hier in der Gegend fahren ja auch viele Holländer und die haben ja praktisch dann auch hinter auf dem Wohnwagen oder auf dem Auto stehen NL, also The Netherlands, ja. Und dann sagen wir immer, das Schild für die auf der Autobahn nur links. Also machen so einen kleinen Witz mit, ich weiß nicht, ob der ankommt, aber trotzdem fahren ja oftmals links und dann denkt man, meine Güte, können die nicht mal rechts fahren und so. Und wie ich das völlig anders heute wahrnehme, als ich
Ja.
es noch vor wenigen Jahren gemacht habe. Da habe ich gedacht, wow, was für ein entspanntes Fahren ist das jetzt heute. Ja, das ist
Ja.
völlig anders. Also man ändert auch manche seiner Gewohnheiten und merkt, wow, es ist anders, aber es ist überhaupt nicht schlechter.
Bleiben wir genau mal da. Hast du da noch weitere Beispiele, die du jetzt im Rückblick auch anderen oder jüngeren Leuten weitergibst, wo du sagst, das sehe ich heute ganz anders und da bin ich auch froh drum?
Ja, also nochmal, für mich waren so Werteentwicklungen und so, das habe ich mal vor allen Dingen Ende der 90er Jahre gemacht, wo ich sehr viele meine Werte nachgedacht habe und auch mit einem Menschen aus Seattle in den USA zusammengearbeitet habe, Rob Lebeau, der so 8 Werte, die auch so praktisch auch beschrieben hat und wo ich dann gemerkt habe, an manchen dieser Themen, da musste ich arbeiten. Mach mal ein kleines
Ja,
Beispiel.
ich wollte gerade mal bitte drum, sag mal ein Beispiel und auch mal das Thema, vielleicht, was deine Werte sind und an einem konkreten Beispiel.
Also neu, zum Beispiel neue Ideen ohne gleich zu beurteilen, ja. Und ich kann mich so gut erinnern, dass ich, wenn früher zum Beispiel auch so Vorschlagswesen im Betrieb jemand was vorgeschlagen hat, dass sie immer sofort gefragt hat, wer hat das gesagt? Von wem kommt denn das? Also so schon die erste Bewertung kam, von dem überhaupt was komme. Und wie ich dann einfach dran hart gearbeitet habe, immer zu sagen, hör dir erst das Ganze mal an. Und da muss ich mich in Zaum nehmen. Also das ist überhaupt nicht so einfach für mich gewesen, also diese Sache so zu schlucken und das Ganze so zu machen. Also es ist wirklich viel, viel schwieriger, als man das zunächst mal denkt. Und das waren wirklich wichtige Dinge, die ich dort gelernt habe und wo ich dann dran geblieben sind. So andere Werte wie zum Beispiel Ehrlichkeit der Mitarbeiter in Wort und Tat ist eines der Dinge, wo wir immer zum Beispiel so ein Beispiel hatten, wo ich eine Sekretärin hatte und die war erst kurz da und dann sage ich, ich will heute nicht gestört werden. Und dann kriege ich mit, dass telefoniert hat und sie sagte dann, zu dem Menschen, der Herr Geist ist heute außer Haus, er ist nicht da. Und dann habe ich gedacht, ich habe einen Fehler gemacht, aber bin dann zu ihr rausgegangen später und habe gesagt, aber wir lügen doch nicht. Da hat sie aber so oft zu mir gesagt, ich will nicht gestört werden. Sag ich, ja, ich will auch wirklich nicht gestört werden. Aber der Punkt ist, dass wir deshalb nicht lügen.
Richtig.
Weil das geht nicht. Und ich habe ein eigenes Beispiel gehabt. Ich habe noch letztlich als Elektromeister irgendwo gearbeitet und dann sagte mir auch der Chef, ich will nicht gestört werden. Und dann musste ich das Telefon abnehmen und habe dann gesagt, der liegt gerade unter einer Maschine, er kann gerade nicht weg und ist unmöglich, aber ich sorgte dafür, dass er informiert wird und dass er zurückruft. Und dann kam er hochrot, kam er zu mir angelaufen und sagte, sag mal, haben Sie einen Kopf zum Haarschneider? Ich habe Ihnen ganz genau gesagt, was ich will. Ich will, dass ich nicht da bin. Und dann sage ich, aber jetzt passen Sie mal auf, ich habe mal folgende Frage an Sie. Wenn ich den Kunde anlüge, woher wissen Sie eigentlich, dass ich Sie nicht anlüge? Haben mich kurz anguckt, sagt er, da ist was dran. Und ich habe unglaublich viele Freiheiten von diesen Menschen bekommen. Habe das auch dann später genossen. Musste nicht mehr was anderes sagen. Hat genau gewusst, ich bin zuverlässig, werde nicht anlügen, will nicht. Schaffe ich das immer? Nee, manchmal habe ich auch schon was gesagt, wo ich dann beim näher Betrachter gesagt habe, wow, das war sehr positiv oder so. Aber trotzdem, das ist der Maßstab für mich. Ja, da gucke ich drauf.
Verstehe ich gut,
Ja,
verstehe ich
also
gut.
nur mal solche
Ja.
Dinge sind mir wichtig.
Ja, verstehe ich, ist nachvollziehbar. Und was du beschreibst, das Beispiel, da glaube ich, ist noch sehr viel Pionierarbeit nötig, weil in den heutigen Zeiten kriege ich immer mehr mit, dass gerade jetzt dieses Thema mit den Startups und den jungen Unternehmerinnen und so weiter, da auch dazu führt, dass die, weil sie eben nicht gleich bei sich anfangen und mal gucken, wo sind die eigenen Stärken oft, da so als Unternehmer so ein bestimmtes Bild übernehmen und dann sehr viel pokern und sehr viel unehrlich sind und genau das machen, was du sagst, dass sie halt dann auch wichtig machen und dann sind sie offiziell nicht da und erreichbar und in Wirklichkeit ist da gar nichts. Aber ich glaube, diese Ehrlichkeit, diesen Wert der Ehrlichkeit, ich kann das bestens nachvollziehen, weil es bei mir sehr genau ist und auch der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe, um ehrlich sein zu können. Aber es ist, glaube ich, etwas, was man sich erarbeitet und das hast du auch gerade bestätigt, dass du dir das im Grunde einfordern musstest und nicht darauf setzen konntest, dass das in der Welt einfach Selbstverständnis ist.
Ja, also ich finde es ganz wichtig, also schon die ganze Zeit. Nur mal ein kleines Beispiel. Wir haben ja viele Druckprodukte und haben eine gute Druckerei gehabt aus dem Norden von Deutschland. Und da hat er uns ganz viel gemacht. Und dann ruft er mich mal an und sagt, sagen Sie mal, wir drucken gar nicht mehr so viel. Was ist eigentlich los? Und dann sag ich ihm, ja, es war einfach so, dass die Angebote nicht so toll waren. Und dann sagt er zu mir, aber passen Sie auf, wir können doch immer über Angebote, können wir doch immer reden. Und dann sage ich, ich glaube nicht. Sage ich, ich habe Unternehmerangebote praktisch angefragt und die haben dann einen Preis mir genannt. Und ich glaube, ich kann sagen, ich habe in meinem Leben ganz oft oder noch ganz wenig mal versucht, einen zum anderen auszuspielen, weil es auch ein Wert für mich ist, ja. Und habe gute Erfahrungen gemacht, weil die Unternehmen auch für mich kämpfen. Nur mal so ein Beispiel, ich habe so ein Produkt gehabt, das ist ja ein Druckprodukt, das hat einfach mal 50 Cent zu wenig, zu viel gekostet. Und dann sagte ich zu dem, ich komme mit dem Preis nicht hin. Was können wir tun, damit Sie so drucken können, dass Sie den Preis machen können? Das kann ich ja tun, das ist in meinen Augen fair. Und dann hat er mir drei technische Veränderungen gezeigt und hat gesagt, die Seiten müssen eher zusammen sein und da und so hat man bestimmte Sachen gesagt. Und dann haben wir das umgestellt, also grafisch umgestellt und damit konnte er dann diesen Preis bieten. Also
Ja.
da, das finde ich nicht unlauter oder so, aber die Leute im Grunde genommen müssen, also zum Schluss sage ich einfach mal, diese Lieferanten, die wir haben, müssen zum Schluss überleben können und die müssen für uns zuverlässige Partner bleiben.
Ja, richtig. Und was du beschreibst, ist im Grunde, also ich nenne das einfach so nach dem Harvard-Prinzip, es ist angewandter Interessensausgleich und die Suche nach Lösungen. Also das finde ich ist etwas, weil man das lebt. Und das hat dann auch damit zu tun, dass man, dass beide auch die Interessen von sich und nicht nur von sich, sondern auch von der anderen Seite im Blick haben, dann kommt man da auf gute Ergebnisse. Also ist für mich schlüssig und ist, glaube ich, auch eine wirklich gute, eine gute Ausrichtung. Frage an dich. Du sagst ja, Erfolg ist, Stärken und Situation zusammenzubringen.
Jawohl. Stärke in Situation zusammenbringen. Ich glaube, das ist einfach mal, wenn ich bestimmte Stärken habe, dann ist gut, wo kann ich täglich daran arbeiten, diese Stärken mehr einsetzen zu können. Und manchmal ist es auch so, dass ich sage, zum Beispiel, wenn jemand viel Dominanz hat, was eine Stärke ist, dann heißt das nicht noch mehr Dominanz, sondern möglicherweise ein bisschen weniger. Weil dann können viel mehr Leute das als Stärke sehen. Ja? Also, und das ist, glaube ich, auch so eine wichtige Sache, die man so sehen muss, dass man einfach sehen kann. Also, manche Stärken, wenn die zu stark betrieben werden, dann werden sie ja zur Schwäche.
Ja, und ist das eine Frage aus deiner Sicht der Tonalität? Also nur mal ein Beispiel, wenn ich häufig Dominanz sage, da zucken manche schon, die leiser sind im Seminar bei mir zusammen. Und dann erwähne ich aber oft, dass also auch gerade ein Gewissenhafter eine unfassbare Dominanz hat, die aber leise ist. Also meiner Sicht gibt es eine laute und eine leise Dominanz. Und ich glaube, man muss da eher die Lautstärke zurücknehmen. Oder siehst du das eher, oder siehst du da eher Handlungen, die zurückgenommen werden müssen?
Nee, ich sehe das schon. Also Dominanz selber haben viele Leute sehr negativ erlebt. Und weil sie es so negativ erlebt haben, dann kommt es halt viel, viel stärker bei denen negativ an. Aber zunächst mal sage ich einfach mal, wenn etwas zu stark gemacht wird, egal ob das dominant oder initiativ oder stetig oder gewissenhaft ist, wird es immer negativ für den anderen ankommen.
Also Extreme vermeiden
Ja,
und in die Balance kommen, eher so eine Mitte anzustreben. Weiter.
genau.
Was mich auch interessieren würde, ist aus deiner Sicht, was ist gute Führung? Was macht gute Führung aus?
Hat es schon 1962 eine große Untersuchung gegeben von den Amerikanern. Die haben praktisch eine Uni beauftragt, die beste Führungskraft rauszukriegen. Und daraus ist das situative Führen entstanden, weil der Professor es gemacht hat. Der hat festgestellt, die gibt es eigentlich gar nicht, die Führungskraft. Aber wenn ich zum Beispiel als jemand, der viel Stetigkeit hat, plötzlich auf den Tisch schlage und so wird es gemacht, dann fangen die anderen an zu lachen, weil das nicht passt. Aber wenn jemand mit viel Dominanz auf den Tisch schlägt, da lacht keiner.
Ja, was
Ja,
stimmig ist.
weil jede Zelle des Körpers das verinnerlicht.
Ja.
Ja? Aber das heißt, muss zu mir passen. Und wiederum, wenn ich zum Beispiel Dominanz ganz, ganz viel habe, dann kann es sein, dass mich gute Leute verlassen, weil die dürfen nur noch den Mist machen, also den Rest, den ich nicht machen will.
Ja.
Und dann sagen die, nee, habe ich keine Lust drauf. Und da ist jemand, der viel Stetigkeit hat, der sagt, gibt den Leuten sehr viel Wertschätzung und sagt, du danke, dass du es gemacht hast, hätte ich nie so fertig gekriegt. Ja? Oder zum Beispiel, nur ein kleines Beispiel im privaten Bereich, meine Frau, zum Beispiel, wenn irgendwas von der Versicherung oder so kommt, dann streicht die mir alles an, was ich lesen muss. Dann sage ich manchmal zu ihr, Becky, das hast du so toll gemacht, warum machst du das nicht fertig? Du könntest es fertig machen, du hast alles richtig angestrichen. Dann sagt sie, nee, das musst du machen. Das will sie nicht. Aber sie will mich supporten. Das macht sie gern. Ja? Und ich bin ruckzuck in ein paar Minuten durch, weil sie alles Wichtige mir schon rausgearbeitet hat. Und ich finde es unglaublich gut von ihr, dass sie es mir tut, ja? Weil ich damit ganz effektiv sein kann. Und das bisschen, das lese ich auch dann, ja? Macht es auch ordentlich.
Ja, und damit ist es auch schön, finde ich, für den Zuhörer gezeigt, wie man das nämlich macht. Denn im Rückblick sage ich mir immer, in meiner Denke, es Erfolg kann wirklich so leicht sein, wenn, aber das ist eben das, was häufig auch ein bisschen Support von unserer Seite braucht, wenn man den Leuten eben erklärt, dann da denke ich jetzt an das, ein gutes Team, das kann ja. Mein Beispiel war ja gerade zwischen zwei Personen, aber es kann ja auch zwischen mehreren Personen sein.
Ja.
Ein gutes Team wirklich weiß, wie können wir jetzt das Wissen über unsere eigenen Stärken nutzen und dann auch so vorgehen. Und dann macht es ja wirklich allen Beteiligten Spaß. Es braucht aber auch natürlich Selbstdisziplin. Wie würdest du denn heute den Leuten Selbstdisziplin beibringen. Also das ist ja der Moment, wo man immer mal innehält und sagt, Moment, ist zwar schwer, aber ich probiere es jetzt trotzdem mal.
Ja, also nochmal, Selbstdisziplin ist etwas, was unabdingbar ist. Ich glaube jedenfalls, das kann man so sagen. Ja, also einfach mal so die Geschichte. Zum Beispiel, ich selber bin groß geworden im ländlichen Raum und ich habe immer wieder geschafft, dass meine Mutter mein Zimmer aufgeräumt hat. Wenn ich nur das lang genug nicht gemacht habe, dann hat sie es irgendwann gemacht. Und als ich dann älter war, da habe ich gemerkt, ich mache das immer noch so, drücke das immer noch an andere ab. Und im Notfall an meine Frau, die ich von Herzen liebe. So, und das wollte ich aber nicht. Also, schon viele, viele Jahre, ist bestimmt schon über 20 Jahre her, wo ich gesagt habe, nein, so geht es nicht. Also, es kann nicht immer jemand da sein, der hinter alles aufräumt. Ist es immer der Fall, also wenn meine Frau hier stehen würde, würde ich sagen, also dein Level an Sauberkeit und mein Level an Sauberkeit und Aufgeräumtheit, das sind schon zwei verschiedene Sachen. Aber trotzdem lasse ich es nicht so laufen, wie ich das von Haus aus, also so wie ich einfach groß geworden bin, dort gemacht habe. Ich bin dann durchgekommen, ja. Und auch im Betrieb kommt man durch viele Sachen durch. Und habe ich heute Leute, die mir mal manches aufräumen? Ja, ich habe schon Leute, die mir zuarbeiten. Aber ich würde sie auf kein, oder ich würde mir nicht gestatten, dass die mein Mist in Anführungszeichen von uns machen würde. Das würde ich mir nicht erlauben. Ich will es nicht.
Ja,
Und ich
und
hoffe, dass das auch so gesehen werden würde von denen, ja. Also, weil mir das ein Anliegen ist. Und aber für mich heißt es ganz viel Selbstdisziplin. Ja.
ja, für mich übrigens auch. Ich habe es mal gerade Revue passieren lassen, wie ich das bei mir handhabe. Und ja, ich persönlich habe das sogar für mich so klar. Das hat dann wieder mit diesem Thema, dass ich weiß, dass das Schmerzen für einen anderen bedeutet. Da sind wir ja bei dem Thema unterschiedliche Schmerzgrenze und auch Achtsamkeit. Wie geht man achtsam mit einer Schmerzgrenze um, die beim anderen anders ist? Und ich glaube, das ist das, was du auch da, was du gerade beschrieben hast, auch das hat mit Reifungsgrad zu tun, dass man das
Oh
irgendwann
ja.
mal erkennt und dass man anerkennt, dass man das ja, dass man, was man dem anderen da antut und dass man dann achtsam damit umgeht, weil es ja tatsächlich anstrengend ist. Derjenige räumt ja dann auf, weil er es nicht mehr aushält.
Ja, genau. Ja, aber so gibt es ja ganz viele Sachen im Leben,
Ja.
ja, wo das so, wo
Ja.
die Achtsamkeitsgrenze, dass man so eine Floskel mal rauslässt oder so und gar nicht merkt, wie man andere
Zu
praktisch
nahe
so.
tritt oder verletzt oder
Ja.
Schachmatt setzt, richtig. Was
Ja.
würdest du denn heute, weil wir gerade bei Reifung sind und Reifeprozess und Erkenntnisse, was würdest du denn deinem jüngeren Ich heute sagen?
Auf jeden Fall, dass man, also zum Beispiel einfach Selbstreflexion ist ja etwas ganz Wichtiges. Sich selber mal zu reflektieren, auch manchmal mal wirklich hinzusetzen und mal zu sagen, so auch mal schriftlich zu denken, was ich nicht, von Haus aus nicht gerne mache, aber was schätze ich am anderen? Ja, und was könnte ich dem auch mal Gutes tun? Das sind ja durchaus Fragen, die man so beantworten kann. Und dann auch mit den Leuten praktisch hergehen und sagen, diese Achtsamkeitsgrenze, also wo ist denn der empfindlich? Wenn ich weiß, dass jemand empfindlich ist, dann würde ich mir nicht gestatten, das trotzdem so weiterzumachen. Ja? Weil es ist schon so, wenn man so als Trainer und Berater hat man so manche Sprüche drauf und manche Sprüche, die haben es ja schon in sich. Ja? Und so, das kennst du ja vielleicht auch, da sagt jemand dann im Seminar, gibt irgendeinen Beitrag und dann sagt der Trainer, aha, da denkt ja jemand oder so ähnlich und merkt gar nicht, was er auslöst.
Ja. Richtig.
Ja.
Ja, und bei mir ist sogar so, ich bin ja von der sprachwissenschaftlichen Seite und was viele ja oft missverstehen, die denken dann immer nur an das Logos, also an die Sprache, an das Rationale. Aber ich bin ja eben mit der Sprache auch in dem Thema emotionale Intelligenz unterwegs und finde das enorm interessant und spannend. Und ich kann es ja jederzeit seit über 20 Jahren in meinem Seminarraum austesten, dass Worte einfach bestimmte Emotionen auslösen und dass bestimmte Worte, da braucht man nur auf Schlagworte wie Perfektion, Dominanz und oder munterer Chaot oder so gehen, dass da zucken ja manche regelrecht zusammen. Und an solchen Situationen merkt man ja schon, dass es durchaus auch lohnt. Mein Satz war ja früher mal mit Sprache. Sprache Brücken bauen, dass man schon auch überlegt, welche Worte man wählt. Und mit der Zeit geht es auch ganz leicht und locker, weil man, wenn man den Fokus auf dem anderen hat, ja auch merkt, was da so passiert und wie man bestimmte Dinge macht. Also ich
Vielleicht auch
finde
so
das ein
eine alte,
wahnsinnig spannendes Thema.
vielleicht auch so eine alte Kamelle. In meiner Anfangszeit als Trainer hat mir jemand mal Rückmeldung gegeben und ich sage einmal, der hat mir den Kopf gewaschen. Ich glaube, das kann man ganz gut verstehen, was damit gemeint ist. Und dann auf einmal sagte er zu mir, Friedbert, warum schreist du mich jetzt eigentlich an? So, meine erste Antwort war, ich schreie nicht. Und dann sagte er, doch, ich kann sehr gut hören, du schreist gerade. Und es hat mich sehr bedrückt. Und dann habe ich gesagt, weißt du, mach's wie die alten Griechen, die haben auch den Verkünder einer schlechten Nachricht, haben die auch erstmal gesteinigt. Da war ja das dort. Wenn die Krieg verloren hatten, der Überbringer wurde gesteinigt. Und du machst das mit Worten. Ja, und mit deiner Sprache und der Art, wie du das ausdrückst. Ja. Und ich finde nicht fair. Und ich kann mich auch noch an meine Frau erinnern, die sagt auch mal, Friedrich, warum wärst du laut? Weil ich war nicht laut. Doch, du wärst laut. Und mich zu beobachten, und wenn ich jetzt schon mal denke, wow, jetzt war schon auch ein bisschen laut, dann ist es für mich die rote Ampel, zu sagen, halt, stopp. Wenn ich schon denke, das war vielleicht laut, dann war das in Augen von anderen Menschen viel zu laut. Und kann auch Menschen
Danke.
erschrecken, ja. Also
Ja.
solche Dinge finde ich einfach wichtig. Ich würde junge Leute mitgeben und sagen, achte mal drauf, was du an Rückmeldungen kriegst. Und geh auch selber in die Reflexion, überleg, was dir wirklich wichtig ist. Also alle Dinge spielen eine große Rolle.
Ja, das sind auch beim Thema Feedback übrigens, dass man
Ja.
eben auch wirklich lernt, ich finde das so wichtig, auch immer Feedback-Kulturen in Unternehmen einzuführen, dass man wirklich mit der unbewussten Kompetenz es lernt und in die Welt geht, dass das, was wir hören, auch eine Rückmeldung darüber sein können, was wir für den anderen, was wir ein Gutes tun können und anders machen können, dass wir wirklich immer und überall aufgefordert sind, auch zu lernen und dass das ja was Schönes sein kann, hier mehr über sich zu erfahren.
Ja, leider ist ja aber so, dass ganz viel die unbewusste Inkompetenz da ist.
Richtig.
Der Unterschied ist riesig. Man weiß nicht mal, was man tut. Man realisiert noch nicht mal, dass man gerade jemand beleidigt hat. Es fällt man nicht mal auf, dass ich jetzt gerade einfach Benzin in ein Feuer gegossen habe. Und das ist so, ich sage im Familienalltag, gehen zum Beispiel die Partner Familie besuchen, dann sagt der eine zum anderen, aber halt dich heute zurück. Und dann sagt er, mein Mund wird zu sein, du wirst nichts von mir hören. Und auf der Rückfahrt sagt dann der andere, du, wie war denn das mit dem Mund ruhig? Ja, die haben auch das und jenes gesagt. Also die wissen gar nicht mehr, wo sind die Triggerworte und die merken gar nicht, was praktisch passiert. Und das ist unbewusste Inkompetenz.
Ja, und weißt du was, weil du dieses Beispiel mit der unbewussten Inkompetenz gerade aufführst, das erinnert mich an meine Zeit. Ich habe ja mein Unternehmen auch entwickelt, das hieß früher Rhetorika, weil ich ja ausschließlich Rhetoriktrainings gegeben habe. Dann hieß es Sprachingenieurin, weil ich den Fokus auf die technische, auf die Ingenieure hatte in der technischen Abteilung. Und da habe ich, weißt du, was dann das Ergebnis ist von dieser, wenn man das nicht versteht, was unbewusste Inkompetenz ist. Mir wurden dann immer Leute geschickt ins Coaching oder in die Beratung, die schon das dritte, vierte Mal das Unternehmen gewechselt haben und nicht gemerkt haben, dass sie ein Muster folgen, das immer das gleiche ist, weil sie nicht auf die Idee kommen, dass es mit ihnen zu tun haben könnte. Und das ist wirklich fatal, was da oft passiert, wenn man zu spät mit solchen Sachen die Erfahrung macht in
Ja, und
Richtung
zwar
Persönlichkeit.
ist im privaten Bereich, also selbst Familie hat es Einfluss drauf und in Betrieben hat es Einfluss drauf und irgendwann merken auch die Betriebe, wenn sie durchgucken, da war nur eineinhalb Jahre da, da war er auch nur und dann die, ja, das könnte ja Mann oder Frau sein und dann irgendwann denkt man, wow, irgendwas ist da. Lass mich mal graben.
Also heißt umgekehrt auch, wenn man die Abwanderung vermeiden will, für Unternehmen, ich bin und bleibe bei meiner festen Überzeugung, wie wichtig es in Zukunft wird, diese Unternehmenskultur solide aufzubauen, mit Feedback-Kultur und aber auch immer gleich den persönlichen Persönlichkeitsentwicklungsaspekt mit reinzunehmen in die Unternehmung und zwar nicht immer nur rein ökonomisch zu denken, sondern eben auch das, was die jungen Leute jetzt wollen, dass sie eben sich auch entwickeln können, damit man genau das auch schaffen kann, dass auch die jungen Leute durchaus kleiner sind. Sprache, aber auch freundlich im Umgang gesagt bekommen, dass sie hier auch nicht immer Unternehmen wechseln, weil da lernt man nichts dabei, sondern dass man schon auch eine Kompetenz, die etwas tiefer geht, sich erlernen muss. Ja, mit Blick auf die Uhr, Friedbert,
Bitte.
ich könnte ja noch so viele Fragen stellen. Mit Blick auf die Uhr habe ich im Moment zwei Fragen sind hier noch machbar. Das eine, ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das Thema Unternehmensnachfolge, denn das ist ja auch etwas, was du ja vollziehst. Und du hast ja auch gesagt, alle deine drei Töchter sind im Unternehmen. Deborah ist ja, habe ich gelesen, ist ja eine deiner Töchter, die jetzt ganz vorne steht. Wie war das für dich, diese Unternehmensnachfolge? War das für dich leicht und auch hast du es rechtzeitig angepackt? Ich glaube, du bist ja noch mit dabei. Erzähl uns mal, wie du das siehst und wie dir das, ob dir das leicht oder schwer fiel.
Ja, das schon. Ich sage jetzt einfach mal, Disk ist mein Kind. Weiß nicht, ob du das vorstellen kannst, aber das ist ein Lebenswerk von mir.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Und das heißt so viel. Das ist ja, das will, was weitergeht.
Ja.
Und ich habe die Firma nie gegründet, um die mal zu verkaufen. So, das war nie mein Ziel. Also mach die hübsch und dann verkauf sie. Sondern irgendwann, als ich gemerkt habe, meine Töchter kommen praktisch mit rein, dann war klar, irgendwann, die Deborah ist die Unternehmerin bei uns, ja, und die andere arbeitet ja gern zu. Also das heißt, es funktioniert auch mit den anderen mit den anderen Geschwistern. Und die zweite Geschichte ist einfach mal, ich habe irgendwann den Entschluss gefasst. Sie sagte auch zu mir, ja, wenn ist denn das soweit, dass du dann irgendwann kürzer trittst, und dann habe ich gesagt, wenn du bereit bist, dann können wir das bald machen. Und dann haben wir das praktisch besprochen und nur mal
Bald war welche Zeitspanne? Bald? Also von welcher
etwa
Zeitspanne
drei
reden
Jahre, so
wir?
etwa 2, 3 Jahre ist es gegangen. Also sie hatte woanders schon die Sporen verdient. Ja, also sie ist schon jemand, der sehr erfahren ist. Und hatte vorher schon immer andere Unternehmer so ein Budget von 2 Millionen praktisch auch geführt. Das heißt, die wusste, was drauf ankommt. Und trotzdem war es dann so, dass man natürlich gesagt hat, okay, wie macht man das? Oder man denkt so eine Situation, das ist nicht nur einseitig, wie ich es jetzt sage, das war auch mal von der anderen Seite her, aber meine Frau hat mal gesagt, jetzt triffst du da eine Entscheidung, willst du das alles so lassen? Und dann habe ich sie angeguckt und habe dann diesen schönen Satz gesagt, den ich ohne groß Überlegen gesagt habe: Überleg mal, wir haben alles anders gemacht als unsere Eltern. Warum erwarten wir, dass jetzt zum Beispiel unsere Kinder das genauso machen, wie wir das jetzt angedacht haben? Das sagt sich ganz leicht, aber im Alltag gibt es mal so ein paar Dinge. Und ich habe ja schon gesprochen, da ist manchmal auch so ein bisschen Ego dabei oder so, ja. Man denkt, meine Fresse, also es tönt jetzt doch mehr an, als du es gedacht hast. Und trotzdem, was will ich eigentlich? Ich will, dass das Ganze gut wird. Und dann sagt sie zum Beispiel zu meinem Papa, wenn wir Strategiesitzung haben, kann es auch was reinbringen. Und dann sage ich, nee, weißt du was, du musst jetzt einfach auch die Entscheidung treffen und du musst mir sagen, wo du Hilfestellung brauchst, dass ich dich unterstütze. Das ist mein tiefes Anliegen, sie zu unterstützen. Und nicht, ich würde die Sachen anders lösen als sie.
Gibst du mal
Und
kurz ein Beispiel? Ich finde es übrigens ganz toll, wie du das beschreibst, weil ich glaube, das ist wirklich das Beste, was einem passieren kann, dass man in dieser Phase immer noch jemanden hinter einem hat, der einen dann wirklich bei Bedarf unterstützt. Aber ich hätte gerne mal ein Beispiel von dir gehört. Was ist etwas, wo du ganz anders vorgehen würdest und wo du jetzt aber sagst, ach, ich lass los, ist okay.
Das fängt schon an, zum Beispiel in der Zusammenarbeit. Und sie hat das geschafft, dass ich sage jetzt mal, Mitarbeiter sich verjüngt haben, dass es praktisch rangegangen ist. Und zum Beispiel, das haben wir auch 2, 3 Mal erlebt, dass Mitarbeiter eben womöglicherweise nicht ins Unternehmen gepasst haben. Und dann hat sie einfach gesagt, okay, das stelle ich ab und hat es dann beendet. Und da habe ich viel länger zugeguckt als sie. Ja, viel, viel, viel mehr, viel mehr eigene Schmerzen ausgehalten. Nicht anders gedacht als sie. Aber
Verstehe.
ja, ein Beispiel. Dann kann man zum Beispiel Preisstrategie nennen und dann sagt sie, Naja, wenn wir mal gucken, wir haben schon 1992 den gleichen Preis gehabt wie heute. Wie soll das funktionieren? Ja, wir haben halt mehr verkauft, aber irgendwann wird es nicht gut funktionieren und dann hat sie das halt durchgesetzt und umgesetzt.
Anpassung, Preisanpassung durchgesetzt,
Ja,
ja.
Preisanpassungen gemacht und ich finde die auch wichtig und richtig. Aber ich weiß nicht, ob es das so früh gemacht hat, ja? Aber es hat sich im Nachhinein rauskristallisiert, das wäre gar nicht mehr anders gegangen,
Ja.
so wie sie es gemacht hat, ja, dass einfach eine gute, gesunde Firma da ist, dann auch die Mitarbeiter bezahlen kann und Lieferanten, ja. Und so, ich kenne also wirklich auch viele Kleinigkeiten zu erzählen, wo sie einfach anders rangeht.
Ja.
Oder wo ich zum Beispiel, wo ich sehr viel mehr zum Beispiel auf ein Wort zähle. Und sie Bestätigung schreibt, E-Mail. Wo ich geradezu, ich sage jetzt mal, einfach manchmal die Dinge, das Formale sträflich vernachlässige. Ja? Und sie macht es.
Ja.
Und deshalb finde ich, dass sie das wahrscheinlich in vielen Bereichen besser macht als ich. So, aber nochmal, ich bin dafür da, dass ich sie unterstütze. Das
Ja.
ist das, was ich will. Ja, und geht es so, wie ich es will? Nein, geht nicht so. Und vor einiger Zeit hat sie mal zu mir gesagt, Papa, jetzt hör mal mit dem Beleidigtsein auf und verteidig dich mal. Also so ein bisschen wie so enttäuscht sein, aber so beleidigte Schnute zu ziehen. Und das kriegt sie natürlich mit und dann spricht sie das an und dann denke ich einfach mal, toll, dass sie das so sagt, ja, also.
Ja, wow. Also, was ich ganz toll finde an dem, was du berichtest, ist, dass hier auch der Zuhörer auch schon auch merkt und spürt, dass ihr natürlich auch das ganze Wissen, das ihr habt, was ja dein Baby ist, was du aufgebaut hast in der Sache zum Thema Persönlichkeit, dass ihr das auch wunderbar lebt und auch anwendet, um jetzt hier gemeinsam hier die Unternehmung weiterhin hier den neuen Zeiten anzupassen. Ich fasse an der Stelle nochmal zusammen. Unternehmen werden durch Menschen entwickelt. Das ist heute so das Thema, das sich bei Erfolg darf leicht sein durch den Podcast zieht. Und wir sprachen darüber, wie du die Unternehmensnachfolge angepackt hast. Alle drei Töchter sind im Unternehmen mit dabei und entlang der Stärken aufgestellt. Du hast vorhin auch noch erwähnt, dass du es angenehmer achtest, jetzt im Hintergrund zu sein. Du reagierst dann, wenn du gefragt wirst. Wir sprachen auch über bestimmte Schwierigkeiten, die auf deiner Wegstrecke aufgetaucht sind. Beispiel ein Rechtsstreit im Marketing, im Markenbereich, der dich sehr viel einerseits Geld gekostet hat, aber auch Erkenntnis gebracht hat und dann im Endeffekt dir gezeigt hat, dass du dich mit Persolog dann einfach anders und neu aufstellst mit Erfolg. Du hast erwähnt, dass man immer einsame Momente hat, wenn es um Krisen geht, dass einem dann Ratschläge auch nicht wirklich gut tun, weil sie eben auch schmerzen, dass es aber jedoch gut weitergeht. Und wenn man ein gutes Umfeld hat, wenn man nicht alleine ist, an den anderen Wegstrecken, dann kann Unternehmertum richtig Freude und Spaß machen. Und wir wissen jetzt auch deine persönlichen Präferenzen und wie du auch zu deiner Dienstleistung stehst. Ehrlichkeit ist für dich ein sehr hoher Wert und auch das Ganze tiefgründig anzusehen beim Arbeiten mit Modellen und nicht einfach in Schubladen oder in so blau, grün, gelb, rot zu denken, sondern das Ganze auch wirklich mit Haltung, Werten und Anstand anzupacken. Jetzt ist der Moment in meinem Podcast, wo ich an dich übergebe. Erfolg darf leicht sein, zieht sich ja stets durch diesen Podcast. Wir haben über viele Punkte im Hinblick auf Persönlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung gesprochen. Lass das Gespräch gern Revue passieren und schließe gerne ab.
Ja, wenn ich jetzt abschließe, dann möchte ich es mit zwei Sätzen eigentlich tun. Der eine hast du, Astrid, schon gesagt. Aber der zweite, den möchte ich zunächst mal bringen. Im Betrieb gilt oftmals, Menschen werden aufgrund ihrer Fachkompetenz eingestellt, aber aufgrund ihrer sozialen Kompetenz praktisch wieder ausgestellt oder entlassen. Ja, das habe ich auch schon so oft festgestellt, dass einfach eine Fachkompetenz viel leichter zu entwickeln ist als persönliche soziale Kompetenz. So das erste, das zweite ist, nochmals, du hast den Satz gesagt, aber trotzdem, es ist wichtig zu verstehen, man kann Unternehmen nicht entwickeln. Nur die Menschen in den Unternehmen kann man entwickeln und dadurch entwickelt sich auch das Unternehmen. Und das wünsche ich euch allen.
Das war eine Episode aus dem Podcast Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast ganz einfach und hinterlasse gerne eine positive Bewertung. Warst du schon auf unserer Website? Auf astridgöschel.com findest du weitere spannende Inhalte und hilfreiche Ressourcen für deinen Erfolg. Wir freuen uns, wenn du uns weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Erfolg darf leicht sein.